Diejenigen, die am Weltgebetstag hier waren, haben gemerkt, das ist der gleiche Text, den wir schon mal hatten am Freitag. So bleibt es wenigstens gut hängen. Komm, es ist alles bereit. Und das war das Bild, das uns an Slowenien erinnert hat. Um dieses Land ging es am Weltgebetstag 2019. Kommt, es ist alles bereit und der Gastgeber lädt ein zu seinem Festmahl. Liebe Gemeinde, wir feiern heute Abendmahl miteinander und wir verstehen diese Abendmahlsfeier ein Stück weit eben auch als ein Festmahl. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir das immer wieder unterstreichen. Abendmahl darf nicht zu einer Routineveranstaltung werden. Abendmahl will unbedingt etwas Besonderes bleiben. Und wenn wir im Anschluss an die Predigt Zeit haben zum Gebet, miteinander das Gebet des Herrn beten, dann gilt dafür genau das Gleiche. Jesus antwortete seinen Jüngern auf die Frage, wie sollen wir beten mit diesem Gebet? Viele kennen das auswendig. Ertappt ihr euch dabei, dass ihr vielleicht in Gedanken ganz woanders seid? Vielleicht bei irgendeinem Festmahl? Vielleicht im Anschluss an diesen Gottesdienst? Beim chinesischen Festmahl? Dieser Text, den Gerhard uns gelesen hat, er hat noch so ein paar Passagen, da denke ich, ouch, er hat mich erwischt. Ihr ahnt, was ich meine, nicht wahr? Ich habe ganz bewusst den größeren Zusammenhang lesen lassen, damit wir verstehen, worum geht es. Jesus ist eingeladen zu einem guten, großen Essen. Er war garantiert nicht der einzige Gast. Aber eins sage ich euch, ich möchte nicht der Gastgeber gewesen sein. Den hat er nämlich ganz schön hochgenommen, nicht wahr? Und auch ein paar Gäste, wenn du dich zu einem Mahl eingeladen fühlst oder eingeladen bist, dann setz dich nicht auf die besten Plätze. Denke ich, hoppala, wen meint er damit? Diese Gemeinde auf jeden Fall nicht, denn die hinteren Plätze sind immer als erste besetzt und nicht die vorderen. Irgendwas ist hier missverständlich, müssen wir nochmal klären. Aber dann fühle ich mich ertappt. Er sagt, wenn du ein Gastmahl gibst, ob es ein Abendessen ist oder ein Mittagessen, dann lade nicht deine Freunde ein. Da denke ich, Herr, warte mal, wen soll ich denn einladen? Ich möchte doch mit meinen Freunden zusammen sein, dafür mache ich ja das Essen. Und Jesus sagt nein. Aber nicht, weil er Freundschaft nicht schätzt oder Beziehungen irgendwie unterbewertet, sondern es geht ihm um etwas ganz anderes. Er sagt, wenn du einlädst, dann mach das ohne Hintergedanken. Nicht nach dem Motto, er wird mich dann wieder einladen. Oh, das habe ich so oft in dieser Gemeinde schon gehört und, ich gebe zu, auch bei mir selbst erlebt. Dass ich dann hörte, ich habe Leute eingeladen, ja, dann kommst du dann nächste Woche zu uns. Denke ich, irgendwann muss ich über diesen Text predigen. Hoffentlich hören dann ein paar Leute zu. Ihr könnt diese Predigt ja auch im Internet anhören. Jesus sagt nein. Lädst du Leute zum Essen ein, dann tu das nicht mit dem Gedanken, dass du wieder eingeladen wirst. Weihnachten ist ja noch nicht lange her. Weihnachten ist für viele Jahre, für viele Menschen inzwischen alles andere als ein Fest, wo wir an den geborenen Jesus denken, der als Retter in diese Welt kam, um am Kreuz zu sterben. Das alles feiern wir nachher im Abendmahl. Weihnachten ist für viele so eine Art Tauschhandel geworden. Meistens sind es 20 oder 50 Euro, die da ausgetauscht werden. Und häufig erlebe ich bei mir, ich bekomme etwas geschenkt und ich merke, wie peinlich, an den habe ich nicht gedacht. Oder andersrum, ich schenke jemandem etwas und merke, wie die Person, die ich da beschenkt habe, peinlich berührt ist. Denn sie hat nicht daran gedacht, ein Päckchen für mich vorzubereiten. Jesus sagt, das ist kein Geschenk und das ist keine Einladung. Lade diejenigen ein, von denen du nicht erwarten darfst, dass sie dich wieder einladen. Wer ist eingeladen heute zum Abendmahl? Darauf kommen wir nachher zu sprechen. Zunächst einmal dieses Gleichnis in diesem größeren Zusammenhang. Wenn du ein Mahl machst, sagt Jesus, dann lade Leute ein, die mit dieser Einladung überhaupt nicht rechnen. Und wir merken, diese Aussage ist unserem Herrn sehr wichtig. Er hätte es ja dabei bewenden lassen können. Stattdessen hakt er noch einmal nach mit einer kleinen Geschichte. Und die hat es in sich, diese Geschichte. Ihr kennt sie alle, dieses Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Da feiert einer ein großes Fest und er hat sein ganzes Engagement, sein Herz, seine Liebe, seine Kraft in dieses Ereignis investiert. Viele Wochen vorher wurde geplant, die Einladungen sind rausgegangen, die Tischordnung ist aufgestellt, die Deko steht. Endlich ist es soweit. Komm, es ist alles bereit. Und was für eine Überraschung. Ich habe sowas noch nie erlebt. Weihnachten feiern wir auch gerne ganz groß und auch noch an ein paar anderen Tagen im Jahr. Aber dass ich alle, die ich eingeladen habe, abschreiben muss und sie mir mit ganz sonderbaren Entschuldigungen kommen, habe ich noch nie erlebt. Aber das ist eben auch ein Gleichnis. Wir verstehen, was Jesus sagen wollte. Wir erschrecken regelrecht über die Entschuldigungen, die die Leute haben. Er lud viele dazu ein. Und exemplarisch ein paar Leute, die sagen, warum sie nicht kommen können. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen. Haben wir eben gesungen. War ein langes Lied, ich weiß, aber mir waren diese Verse von Manfred Siebald sehr wichtig. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen. Lieber Gottesdienstbesucher, warum ist das nur in unserer Gesellschaft so, dass das Leben in der Nachfolge überhaupt nicht als Fest verstanden wird? Warum ist das im Gegenteil so, dass die andere Seite eine ganz starke, ja eine Überbetonung erlebt? Dass ein Leben als Christ und in der Nachfolge vor allem dadurch charakterisiert ist, was man nicht darf. Achtet mal, wenn ihr im Neuen Testament lest, darauf, dass Jesus immer wieder davon spricht, wer mir nachfolgt, der wird ein Leben im Überfluss haben. Er lädt ein zu seinem Fest. Ich möchte das näher erklären. Natürlich bleibt die andere Seite auch stehen. Und gerade bei der Abendmahlsfeier, wenn wir Brot und Wein nehmen, dann werden wir nachher die Worte hören, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und wir sehen dabei auf das Kreuz hinter diesem Abendmahlstisch und denken an die Worte Jesu, der gesagt hat, sie haben mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und trotzdem bleibt beides. Er sagt, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du ein Leben im Überfluss haben. Er lädt dich ein zu einem Fest. Ein Leben mit Gott ist ein Fest. Fest, das klingt nach Entspannung. Da darf ich mich bedienen lassen. Ich werde eingeladen, ich werde beschenkt. Ich denke an ein gutes Essen. Ich denke an fröhliche Gemeinschaft. Ich denke an gute Gespräche. Ich denke an den letzten Sonntag im Februar. War ganz schön da draußen auf der Finca, nicht wahr? Soll ein Gemeindefest sein in Zukunft, dieser letzte Sonntag. Ein Leben mit Gott ist wie ein Fest. Und warum sage ich wie? Warum sagen wir nicht, ist ein Fest? Denn das zieht sich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden hindurch. Und das hat seinen Anfang im Paradies. Die ersten Menschen hatten alles, was sie zum täglichen Leben brauchten. Gott deckte ihnen täglich den Tisch mit seinen Gaben. Und die Gemeinschaft mit Gott und die Beziehung untereinander, sie waren völlig ungetrübt. Mir ist diese Beobachtung sehr wichtig. Ich habe viele Feste in meinem Leben gefeiert, aber ganz wenige waren wirklich ungetrübt. Wo nicht ein bisschen, naja, ich sehe manche mit dem Kopf nicken, nicht wahr? Dort, Jesus, er sagt, wenn du mir nachfolgst, wirst du Leben im Überfluss haben. Meine Beziehung zu dir sie darf ungetrübt sein. Vertrau darauf, ich gehe einen guten Weg mit dir. Das Leben im Paradies war geprägt von echter Liebe, von tiefem Frieden und von großer Freude. Das Leben mit Gott war ein Fest. Und wenn wir heute miteinander Abendmahl feiern, werden wir auch daran erinnert, einmal werden wir das Mahl feiern in der Herrlichkeit. Und das wird seine Vollendung finden dort in der Ewigkeit. Ganz am Ende der Heiligen Schrift finden wir noch einmal so ein großes Fest beschrieben. Und es handelt sich dabei um das große Hochzeitsfest. Und wie sich bei einer Hochzeit Mann und Frau miteinander vermählen, so wird sich Christus mit seiner Gemeinde vermählen und auf ewig verbinden. Das Leben in der Herrlichkeit Gottes wird ein Fest ohne Ende sein. Und Jesus sagte bei diesem letzten Mal zu seinen Jüngern, es ist das letzte Mal, dass ich es mit euch feiere, hier auf Erden. Das nächste Mal feiern wir es eine Etage höher oder wo immer die Ewigkeit ist. Das Leben in der Herrlichkeit Gottes wird ein Fest sein, ganz ungetrübt. Dort wird Bertha dabei sein, die vor kurzem heimgegangen ist. Dort wird Ewald dabei sein, den wir in diesem Jahr beerdigt haben. Dort wird Arthur Lenisch mit dabei sein, wenn Gott ihn heimholen sollte. Und all die Lieben, die vor uns den Weg gegangen seien. Von dieser Zeit spricht Psalm 126, wir werden sein wie die Träumenden. Unser Mund wird voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Aber Manfred Siebald hat es in seinem Lied ganz treffend dargestellt. Das Fest, das beginnt jetzt schon. Es ist nicht so, dass wir die Menschen vertrösten müssen und sagen müssen, ja, das Leben wird vielleicht hart. Es ist wahr, vielleicht wird es hart, aber es ist bereits Teil des Festes. Denn die Gemeinschaft mit ihm, sie beginnt mit dem Tag, wo du ihm dein Leben gibst und sagst, ich will dein Kind sein. Du darfst, du sollst mein Herr sein. Auf der Einladung steht, komm, es ist alles bereit. In unserem Gleichnis sendet der Hausherr seinen Knecht aus und lädt die Leute ein. Der von Gott gesandte Knecht ist Jesus Christus. Er lädt nicht nur zum Fest ein, sondern er schafft auch die Voraussetzungen dafür, dass jeder seine Einladung bekommen kann. In Jesaja 53 heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Darum darf ich Brot und Wein verteilen. Und diejenigen, die zum ersten Mal hier sind, werden merken, wir versuchen so nah wie möglich am Ursprung zu bleiben und wir reichen echten Wein. Aber wir haben auch einen Kelch alkoholfrei. Gebt mir dann bitte ein Zeichen. Auf der Einladung, die Jesus Christus weitergibt, heißt es, komm, denn ist alles bereit. Der Tisch ist gedeckt. Du musst nur kommen. Du musst nur Ja sagen. Du musst nur die ausgestreckte Hand nehmen. Beim Abendmahl wird das deutlich. Christi Leib für dich gebrochen, sein Blut für dich vergossen. Jesus hat oft und mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen gegessen und gefeiert. Und er wollte damit zeigen, ich und Gott, mein Vater, wir sind eine Einheit. Wenn ich mit euch zusammen bin, ist auch Gott in eurer Mitte und ihr habt dann Gemeinschaft mit ihm. Kommt, denn es ist alles bereit. Und er zeigte dann den Leuten, womit er ihnen den Tisch gedeckt hat, wenn sie mit ihm Gemeinschaft haben. Ich denke da zum Beispiel an Zachäus, diesen Oberzöllner aus Jericho. Zachäus, er war nicht gesellschaftsfähig. Zachäus, er war durch seine betrügerischen Geschäfte und die enge Zusammenarbeit mit der römischen Besatzungsmacht, er war nirgendwo gern gesehen. Und er hat sich eigentlich selbst disqualifiziert. Aber ausgerechnet zu diesem Typ kommt Jesus und er sagt, ich will heute mit dir zu Abend essen. Und Zachäus spürt, ich bin willkommen. Ich bin eingeladen zu dem Fest des Lebens. Ich werde angenommen, so wie ich bin. Zachäus, Er verstand durch Jesus die Bedeutung der Zusage. Und diesen Vers kannte er garantiert aus Jeremia, wo es in Kapitel 31 heißt, ich habe dich je und je geliebt. Und darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Aus Güte, nicht aus Verdienst. Nicht, weil du so gut bist. Nicht, weil du es verdient hättest. Nein, aus Güte. Komm, denn es ist alles bereit. Da war Jesus einmal bei einer Hochzeit eingeladen. Und er war fröhlich mit dem jungen Glück zusammen. So eine Hochzeit, die ging nicht ein paar Stunden, die ging ein paar Tage. Aber da gab es leider eine ganz peinliche Panne. Nein, nicht die Technik ist ausgefallen, wie das gelegentlich so passiert. Nicht der Strom war weg. Nein, der Wein ging aus. Viel schlimmer. Uns ist das ja hier auch schon passiert, zum Glück schon lange nicht mehr. Plötzlich mitten im Gottesdienst der Strom weg. Manche sagen, darum habt ihr immer so eine Kerze am Altar stehen. Ne? Hat sich bewährt. Dann war kein Beamer mehr da, dann hatten wir nur noch eine Kerze und mit den Handys haben wir dann die Lieder gesungen, bis der Strom wieder kam. Aber Strom ist eine Sache. Wenn der Strom weg ist, das geht irgendwie noch. Aber wenn bei einer Hochzeit in der damaligen Zeit der Wein alle ist und man hat noch ein paar Tage vor sich, das geht gar nicht. Das ist eine Riesenblamage. Aber plötzlich merken wir, und ihr kennt diese Geschichte bei der Hochzeit dort in Kana, plötzlich wird Jesus zum Gastgeber und sorgt für Wein, indem er das unter seiner Hand bereitgestellte Wasser in Wein verwandelt. Wein, und darum steht diese Geschichte so in der Bibel, Wein steht in der Bibel für Freude, die Gott durch seinen Geist schenkt. Bei Jesus ist die Quelle der Freude zu finden. Und von ihm spricht der Psalmist in Psalm 16, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Kommt, es ist alles bereit. Gott hat für mich seine Freude bereit. Jesus, er war oft zur Tischgemeinschaft in Bethanien. Dort wohnten die beiden Schwestern Maria und Martha. Martha, diejenige, die wir in unserer Gemeinde auch sehr schätzen. Am letzten Sonntag im Februar waren viele Marthas da. Unser Buffet war wieder riesig. An unserem Weltgebetstag am letzten Freitag waren auch ein paar Marthas unterwegs. Sie haben euch nachher gut verpflegt und ich bekam nachher auch noch eine Kostprobe. Martha, sie machte sich viel Mühe, um Jesus einen guten Sonntagsbraten auf den Tisch zu bringen. Maria war irgendwie anders, nicht wahr? Jesus sagt, sie saß bei ihm in der Nähe und hörte ihm vor allem zu. Und Martha wurde sauer darüber. Kenne ich in dieser Gemeinde auch. Ne? Manchmal haben dann unsere Frauen dann so ein paar kernige Worte auf Lager und dann dreht sich das Rädchen wieder. Aber Jesus sagt, Maria hat das bessere Teil erwählt. Und von dem, was Maria da hörte, konnte sie sagen, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Trost und Freude. Komm, es ist alles bereit. Was ist bereit? Gott hat für mich sein Wort bereit. Und dann denke ich noch an das Frühstück, das Jesus mit Petrus zusammen dort an dieser Stelle am See Genezareth hatte. Wir sind am Dienstag im zweiten Petrusbrief und gelegentlich erinnern wir uns an diese besondere Begebenheit. Petrus hatte schwer versagt. Noch Stunden vorher war er bereit, für Jesus sein Leben zu geben. Da hat er große Worte gemacht. Und dann wagte er nicht einmal vor einem jungen Mädchen, das ihn nach Jesus fragte, sich zu seinem Herrn zu bekennen. Und nun kam es zu diesem Frühstück mit Jesus. Da war Jesus nach der Auferstehung mit ihm zusammen und er fragte ihn dreimal eindringlich, hast du mich lieb? Und Petrus wusste, er hat mich immer noch lieb. Er hat mir vergeben und er verspricht mir sogar wieder ganz neu zu vertrauen. Ja, vielmehr spricht mir sein Vertrauen aus. Weide meine Lämmer und weide meine Schafe. Bei Jesus erlebt Petrus die Wahrheit dieser göttlichen Zusage. Wende dich zum Herrn und er wird sich deiner erbarmen. So heißt es in Jesaja 55. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Was ist bereit, wenn er sagt, komm, es ist alles bereit? Gott hat für mich Vergebung bereit. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn ich nachher einlade, am Abendmahl teilzunehmen, dann steh bitte nur auf, wenn du dir in diesem Punkt ganz sicher bist, dass dir alles vergeben ist, dass deine Beziehung zum Herrn ungetrübt ist. Und wenn das noch nicht ist, du wirst Zeit haben, im Gebet, in der Zeit der Stille und des Gebets davor, deine Beziehung in Ordnung zu bringen. Komm, es ist alles bereit. Petrus hat es erlebt. Gott hat für mich seine Vergebung bereit. So werden wir durch Jesus, den Knecht Gottes, eingeladen. Einiges, womit Gott uns bei seinem Fest den Tisch deckt, hat Jesus selbst durch die Tischgemeinschaft, die er den Menschen anbot, deutlich gemacht. Gott schenkt uns seine Gemeinschaft, seine Freude, sein Wort und seine Vergebung. Wir können eigentlich nicht schön und lebendig genug von diesen Tatsachen sprechen, die Gott uns bereithält. Aber da gibt es so viele Menschen, die sagen, ich will nicht kommen. Die einen haben geheiratet, die anderen haben sich mit neuem Vieh eingedeckt, der andere hat eine Immobilie gekauft. Wir merken, der Teufel, er ist der beste Täuschungskünstler, den es überhaupt gibt. Das redet er ihn ein. Er sagt, du hast keine Zeit. Du musst dich um deine Immobilie kümmern. Das Dach ist undicht oder was weiß ich. Und der andere, er hat sich 6 gespanne Ochsen gekauft, wenn ich mich recht entsinne. Die muss er angucken. Die müssen gepflegt werden. Der Besitz. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt, nicht wahr? Sagen wir so als Redewendung. Ich vermisse manchmal Leute auch in dieser Gemeinde und ich merke, ihnen ist irgendetwas, was mit Besitz zu tun hat, wichtiger gewesen als die Gemeinschaft in der Gemeinde. Aber fällt Gottes Fest deshalb aus? Nein, es fällt auf keinen Fall aus. Kommt, es ist alles bereit. Am Ende ist das Haus Gottes voll. Jeder Platz im Himmel wird einmal besetzt sein. Es ist auch ein großer Ernst mit Gottes Einladung zum Fest verbunden. Denn Gott nimmt seine Einladung, die er ausgesprochen hat, bei manchen wieder zurück und er lädt stattdessen andere ein. Nein, es ist nicht wahr, dass Menschen sagen, ich werde mich bekehren, wenn ich will. Du kannst dich nicht bekehren, wenn du willst. Du kannst dich dann bekehren, wenn Gott an dein Herz klopft. Und wenn du dieses Klopfen hörst und du sagst Nein, dann wirst du es vielleicht noch ein zweites und ein drittes Mal erleben, aber sicher nicht ein zehntes Mal. Darum musst du antworten, wenn du seine Stimme hörst. Darum ist dieser Text auch ein ernster. Es geht um ein Fest, zu dem wir eingeladen sind. Aber Menschen sagen Nein und sie lehnen ab. Und am Ende heißt es, denn ich sage euch, dass keiner der Leute, die eingeladen waren, mein Festessen schmecken werden. Stattdessen kommen andere und das Haus wird voll. Und eine eigenartige Gesellschaft sitzt am Tisch an dieser Festtafel. Arme, Behinderte, Blinde, Lahme, Leute von Hecken und Zäunen sind es. Und sie lassen sich bedienen. Und Jesus sagt zu keinem von ihnen, du bist nicht willkommen. Im Gegenteil, komm, es ist alles bereit. Und so zeichnet Jesus das Bild von seiner Gemeinde. Die Gemeinde Jesu, die Gemeinde Gottes, sie bleibt damit ein Haufen von Bedürftigen, von Behinderten, von Beschränkten und von Benachteiligten. Und ich meine das vor allem im übertragenen Sinne natürlich. Und jetzt stellt sich die Frage, möchtest du zu diesem Verein dazugehören? Möchtest du mit denen feiern? Wenn nicht, dann hast du wahrscheinlich noch nicht verstanden, wer du wirklich bist. Denn eines haben alle diese Leute gemeinsam. Und darauf möchte ich auch im Zusammenhang mit der Abendmahlsfeier hinweisen. Sie haben alle nichts mehr zu verlieren. Und sie wissen, dass sie auf Zuwendung und Hilfe angewiesen sind. Und darum möchte ich auch an dieser Stelle bereits sagen, wenn du am Mahl nachher teilnehmen willst, dann muss dir klar sein, Herr, ich bin arm. Ich habe dir nichts zu bringen. Da gibt es keinen Leistungskatalog, wo ich sagen könnte, ich bin eigentlich ganz okay. Nein. Wenn du sagst, Herr, ich bin unfähig, das zu tun, was eigentlich dran wäre. Herr, wie oft bin ich blind und ich sehe mich nicht so, wie ich wirklich bin. Und ich sehe auch die Menschen um mich herum nicht so, wie sie sind, nämlich als Menschen, die du liebst. Herr, ich bin lahm, wenn es darum geht, für dich etwas zu tun oder anderen zu helfen. Und Herr, ja, ich komme von weit draußen und manchmal bin ich innerlich so weit weg von dir. Danke, Herr, dass du mich einlädst. Danke, dass ich willkommen bin an deinem Tisch. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du das von Herzen sagen kannst, wenn du sagen kannst und bekennen kannst, ja, Christus, er ist mein Herr und Erlöser, dann gilt für dich, komm, es ist alles bereit. Amen. Amen.